das erste deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jessi Wellmer und Thorsten Schröder.
Hallo und willkommen. Wir freuen uns, dass Sie dabei sind.
Schönen guten Abend auch von mir.
Müsste Deutschland sich militärisch verteidigen, dann hätten wir hierzulande ein echtes Problem. Zum Projekt Zeitenwende gehört deshalb auch, Deutschland wieder kriegstüchtig zu machen, wie Verteidigungsminister Pistorius es formuliert hat. Jetzt hat er ein Modell für einen neuen Wehrdienst präsentiert, dem wohl nicht nur dieser junge Mann hier grundsätzlich zwiespältig gegenübersteht.
Auf der einen Seite, irgendwie möchte man sich ja dann für sein Land einsetzen, ne? Aber ich finde es echt schwierig, weil ist ja jetzt auch nicht mit ohne Risiko verbunden. Deswegen finde ich es echt sehr, sehr schwierig.
Tja, das Risiko ist ohne Zweifel gestiegen und es könnte weiter wachsen. Wie die Bundesregierung junge Frauen und Männer trotzdem weitgehend freiwillig zum Dienst bei der Bundeswehr bewegen und schon im kommenden Jahr tausende Rekruten zusätzlich begrüßen möchte, das zeigt Frank Jahn.
In Litauen stärkt die Bundeswehr die Ostflanke. Der Verteidigungsminister warnt, Russland könnte in wenigen Jahren zum Angriff auf NATO-Länder fähig und bereit sein. Wachsende Bedrohungen und Anforderungen an die Bundeswehr sieht Pistorius. Was er nicht sieht, sind ausreichend Soldaten. Mit einem neuen Wehrdienstmodell will er Nachwuchs finden, auch damit Deutschland im Ernstfall genug in Reserve hat.
Es geht um die Frage, was ist uns eigentlich wert, in diesem Staat in Sicherheit und Freiheit zu leben? Wer soll diesen Staat beschützen, dieses Land und damit die Menschen, die hier leben? Jeder muss sich die Frage stellen, was sind wir bereit zu tun, wenn wir angegriffen werden? Falls wir angegriffen werden.
Die Frage nach der Bereitschaft zum Dienst fürs Land will er ganz konkret stellen. Wer 18 Jahre alt ist, soll einen Fragebogen erhalten. Männer müssen dann antworten, Frauen können antworten. Geeignete soll die Bundeswehr zur Musterung laden und die Besten für mindestens 6 Monate Grundwehrdienst einziehen. Es geht also nicht um eine allgemeine Wehrpflicht. Der Minister setzt zunächst auf Freiwilligkeit. Im Verteidigungsausschuss stößt er auf ein geteiltes Echo. Die Union findet, er liefert zu wenig.
Vor 9 Monaten eine Pflicht, nicht nur angekündigt, sondern ein Konzept für einen Pflichtdienst angekündigt. Und 9 Monate später ist ein verbesserter Freiwilligendienst tatsächlich übrig geblieben.
Bei seinen Ampelpartnern erhält Pistorius Rückendeckung. Dort ist vielen gerade die Freiwilligkeit beim Wehrdienst wichtig.
Es braucht einen Impuls, auch an junge Menschen, eine Ansprache, die sagt, du wirst gebraucht, dein Land braucht dich. Das ist ein richtiger Impuls.
Wenn es an eine Wehrpflichtleit geht, dass man Menschen nach irgendwelchen Kriterien auswählt und verpflichtet, einen Wehrdienst zu machen, wird es mit den Freien Demokraten schwierig.
Pistorius will es zunächst ohne Zwang probieren. Er hofft, so erst mal 5.000 Freiwillige pro Jahr zu finden. Es braucht mehr, mahnt der Bundeswehrverband. Weist aber auch darauf hin, dass dafür nach der Aussetzung der Wehrpflicht derzeit ohnehin Ausbilder und Unterkünfte fehlen.
Das, was der Minister heute vorgestellt hat, kann auf dem Weg zur Kriegstüchtigkeit nur ein Puzzleteil sein. Es ist ein wichtiges Puzzleteil, es gibt viele weitere Maßnahmen, die man drumherum auch noch in Gang bringen muss, um insgesamt die Bundeswehr kriegstüchtig zu machen. Nicht nur personell, auch materiell, infrastrukturell, finanziell und so weiter und so fort.
Auch der Minister nennt es einen Einstieg. Seine Taktik, viel Freiwilligkeit, wenig Pflicht. Ein Vorteil, das könnte den politischen Streit begrenzen, was gut fürs Tempo sein dürfte. Schon 2025 will Pistorius so die ersten zusätzlichen Soldaten finden.
Heißt nochmal konkret, gegen seinen Willen müsste also niemand Wehrdienst leisten. Die einzige Pflicht soll erstmal darin bestehen, kundzutun, ob man sich einen Dienst bei der Bundeswehr grundsätzlich vorstellen könnte. Und Frauen müssen nicht mal das. Kann Deutschland so verteidigungsfähig werden? Fragen wir gleich den Verteidigungsminister. Aber erstmal zu denen, die es möglicherweise im kommenden Jahr schon betreffen könnte. Jan Koch hat sich umgehört.
Die Bundeswehr sucht schon lange Nachwuchs, wirbt so online um ihn. Und auch beim Bundeswehrtag in Aachen. Hier finden sich schnell junge Menschen, die freiwillig ein Leben als Soldat wählen würden.
Ich will für unsere Demokratie einstehen und ich will das gewährleisten, dass das fortbesteht. Ich will dafür sorgen, dass Menschen sicher sind.
Ich würde mich nicht davor fürchten, sag ich jetzt mal, in den Krieg zu gehen. Natürlich, ich habe Respekt davor, es sind schlimme Zeiten dort. Aber es ist jetzt kein wirklicher Negativpunkt, dass man natürlich in der Bundeswehr in den Krieg ziehen würde, weil, ich sag mal, das gehört dazu.
Doch was, wenn die Pistorius-Pläne nicht ausreichen würden? Soll es dann eine echte Wehrpflicht geben? Das diskutieren Schülerinnen und Schüler in dieser Kölner Gesamtschule.
Da sehe ich dann eher dieses soziale Jahr als eine Möglichkeit, wenn man das als zweite Option hätte und da dann trotzdem dem Volk was wiedergeben könnte, aber halt nicht in den Krieg gehen müsste.
Erstmal finde ich es irgendwie schwierig, weil ich bin, also vom Herzen her bin ich einfach Pazifistin. Ich finde, es sollte für alles eine friedliche Lösung geben. Aber wenn man sich die politische Lage der Welt anguckt, gerade finde ich, ist es berechtigt und es gibt eine Notwendigkeit.
Hier in der Neusser Innenstadt sind die, die wir fragen, unterschiedlicher Meinung.
Ich finde dieser Zwang und auch gerade zum Bund nicht so gut, auch weil viele junge Leute halt gegen Krieg sind oder das Ganze ja nicht so befürworten.
Grundsätzlich ist es ja aber nicht verkehrt, einfach weil dem Bund ja die Leute ausgehen. Also ich würde es wahrscheinlich akzeptieren.
Weil ich für mein Land kämpfen würde, weil es Spaß macht und man kann gutes Geld verdienen.
Fest steht, der Nachwuchs muss in der Bundeswehr eine Zukunft sehen, damit die Bundeswehr überhaupt eine Zukunft hat.
Tja, das ist einerseits viel Verständnis für die neuen Pläne zum Wehrdienst, andererseits auch viel Skepsis. Und vor allem bleiben viele Fragen offen. Einige konnte ich am Abend mit dem Bundesverteidigungsminister besprechen. Guten Abend, Herr Pistorius.
Guten Abend, Frau Wellmer.
Haben Sie dieses neue Modell heute freiwillig vorgestellt oder war das eine Pflichtveranstaltung für Sie?
Das war eine freiwillige Veranstaltung, allerdings eine, die sich in Zwängen bewegen hat, auf die wir keinen Einfluss haben. Der limitierende Faktor Nummer eins ist die Frage, wie viel Kapazitäten haben wir, um Wehrdienstleistende über diejenigen, die heute schon kommen, auszubilden. Daran hat sich alles ausgerichtet.
Geht es da um die Kapazitäten strukturell oder auch um die Kapazitäten in der eigenen Partei?
Nee, die eigene Partei hat mit diesem Modell gar kein Problem, weil wir angesichts der Kapazitäten zunächst davon ausgehen dürfen und können, dass wir genügend Freiwillige finden werden, die ausreichen, um die Kapazitäten zu füllen, die wir haben. Wir müssen anfangen, deswegen jetzt die Eile. Wir können nicht warten, bis wir eine Diskussion führen über eine allgemeine Dienstpflicht oder auch über die natürlich naheliegende Frage der Wehrpflicht von Frauen. Beides bedeutet eine Grundgesetzänderung, beides dauert länger. Und ich muss jetzt aber den Einstieg haben, um anfangen zu können.
Das ist zu verstehen, da kommen wir auch gleich noch drauf, gerade auf die Frauen. Nur weil viele Leute sie ja auch vor Monaten schon reden gehört haben und ganz anderen Eindruck gewonnen haben, entgegen der eigenen Haltung, Kriegsertüchtigung, jetzt dieses Leitmodell vorstellen zu müssen, weil auch die eigenen Leute nicht mitmachen wollen, gerade angesichts eines großen Krieges in Europa, einer echten Bedrohungslage, wie schwer fällt Ihnen das jetzt?
Ja, ich muss Ihnen da widersprechen. Das ist wirklich für mich das Hauptproblem, ist nicht meine Partei oder die Koalitionsfraktion, die diesen Weg mitgehen.
Frau Essen hat gestern noch von einer Freiwilligkeit und von einer Selbstständigkeit gesprochen.
Aber auf die können wir ja im Augenblick noch ausgehen. Ich sag's nochmal, wir brauchen eine Aufwuchsfähigkeit bei der Reserve. Reserve bildet sich gewöhnlich aus Menschen, die einen Wehrdienst geleistet haben. Ja, wir müssten die Wehrpflicht eigentlich auf Frauen ausdehnen, würde uns aber auch in der Zahl nicht helfen. Das wären mehr, aber immer noch viel zu viel mehr, als wir eigentlich Kapazitäten haben. Die Kapazitäten sind der limitierende Faktor und nichts anderes. Was in 4-5 Jahren sein wird, wenn wir die Kapazitäten aufgebaut haben werden, steht auf einem anderen Blatt. Wir müssen uns aber sputen und gleichzeitig diejenigen in den Blick nehmen, die vor etlichen Jahren ihren Dienst geleistet haben und inzwischen zu einer Reserve gehören, für die es gar keine Wehrüberwachung mehr gibt, genauso wie es keine Wehrerfassung mehr gibt. Auch das muss man sich ja vorstellen. Wenn morgen der Verteidigungsfall eintrete, könnte ich nicht mal sagen, wen ich mobilisieren kann, weil die Erfassung damals mit der Aussetzung des Grundwehrdienstes gleich mit abgeschafft worden ist. Deswegen liegen da gerade unsere Probleme und weniger in der Frage, ob wir eine Pflicht brauchen oder nicht. Wir brauchen Wehrdienstleisten und die kriegen wir in der Zahl, in der wir sie brauchen.
Die ganze Wehrerfassung, die Sie gerade schon angesprochen haben, muss neu aufgesetzt werden. Abgeschaffte Strukturen, also Kasernen, Munition, Personal, es muss alles neu aufgebaut werden. Und das alles soll mit 1,4 Milliarden Euro aus dem Haushalt zu stemmen sein. Wirklich?
Nicht ganz. 1,4 Milliarden ist in etwa das, was uns 5.000 zusätzlich Wehrdienstleistende mit allem kosten. Damit ist aber vor allen Dingen die Frage des Wehrsoldes und der Infrastruktur und Ausstattung gemeint. Und mit jedem 5.000, die dazukommen, wird das logischerweise etwas mehr. Aber das ist alternativlos. Und wir werden, wenn wir das Gesetz rechtzeitig fertig bekommen, im Frühsommer nächsten Jahres, nächstes Jahr beginnen. Für nächstes Jahr werden es sicher noch nicht 5.000 sein können, weil das halbe Jahr dann rum sein wird. Aber wir werden dann beginnen und für nächstes Jahr reicht das Geld im Haushalt. Ab 26 wird es dann etwas obendrauf geben müssen, weil wir keine Alternative dazu haben, die Aufwuchsfähigkeit sicherzustellen.
Was kommt denn, wenn das Modell nicht funktioniert, wie Sie sagen und wie Sie jetzt schön ankündigen, auch schon fürs kommende Jahr, dann wirklich eine echte Dienstpflicht, die Sie ja eigentlich ohnehin wollen?
Ich habe nie einen Hehl daraus gemacht, dass ich wie der Bundespräsident auch eine Diskussion für notwendig halte über eine allgemeine Dienstpflicht, wie auch immer geartet. Genauso bin ich wie alle anderen übrigens, glaube ich, mehrheitlich im Land der Auffassung, dass wir eine Wehrpflicht dann auch ausdehnen müssen auf die Frauen. Wir haben nur das Zeitproblem, dass wir ein knappes Jahr vor der Bundestagswahl nächstes Jahr stehen. Und das ist einfach keine ausreichende Zeit, um eine solche Debatte zu führen.
Okay, das heißt jetzt kurz gefasst, das ist jetzt die Minimalvariante, die Sie anschubsen können und Ihr Nachfolger dann dem herzlichen Glückwunsch, weil der kann dann die große Debatte führen?
Naja, im Zweifel, und darauf setze ich ja, bin ich mein eigener Nachfolger und dann werde ich diese Aufgabe natürlich fortsetzen und mit großem Vergnügen, weil es eine ganz wichtige, zentrale Frage ist. Und ich will es nochmal sagen, diejenigen, die jetzt kritisieren, dass das zu wenig ist, sind oft diejenigen, die zu verantworten haben, dass wir nicht mehr die Kasernen und die Ausrüstung haben, um Wehrdienstleistende auszubilden. Damit steigen wir jetzt wieder ein und wir müssen leider bei Null anfangen.
Nochmal zur praktischen Umsetzung, Herr Pistorius. Was ist mit denen, die den Fragebogen nicht ausfüllen sollen, zum Beispiel, weil die keine Daten rausgeben wollen? Die kriegen dann ein Bußgeld, heißt es. Was ist, wenn sie das nicht zahlen? Wie geht denn das weiter?
Ja, die Mittel sind ja bekannt. Das gab es früher auch, wenn es um Musterung ging. Da gibt es klare Verfahren nach dem Verwaltungsverfahrensrecht. Das ist jetzt keine Raketenwissenschaft. Das ist eine simple Verhängung eines Bußgeld mit entsprechenden weiteren Sanktionen. Das wird gesetzlich ausgearbeitet werden. Das ist kein Neuland und deswegen auch nicht kompliziert.
Okay. Wann wollen Sie denn die insgesamt 460.000 Leute mindestens zusammen haben, die Deutschland verteidigen können sollen?
Das wird noch ein Weg sein. Wir gehen davon aus, dass wir das in den nächsten, je nachdem wie viel wir auch gewinnen können, aus der nicht mehr erfassten Reserve, also früher Soldatinnen und Soldaten, die früher Wehrdienst geleistet haben, beides zusammen 200.000. Dafür werden wir sicherlich brauchen bis Anfang 30er Jahre.
Vielen Dank für dieses Gespräch, Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius. Danke.
Sehr gerne, Frau Wehrmer.
Wie weit kommen wir mit den Vorschlägen zu einem Wehrdienstmodell? Dazu jetzt die Meinung von Stefan Stuchlik vom Westdeutschen Rundfunk.
Ganz ehrlich, ich fühle mich heute nicht richtig ernst genommen. Da wird in Berlin monatelang über Wehrpflicht diskutiert. Schlaue Kollegen füllen den Zeitungen Doppelseiten und Feuilletons. Und jetzt kommt Boris Pistorius und sagt, wir können im Moment gar nicht sehr viel mehr Soldaten ausbilden. Uns fehlen Kasernen, Ausbilder und Gerät. Wenn dem so ist, dann hätten wir uns die ganze Debatte sparen können. So ist es aber nicht. Zur ganzen Wahrheit gehört, Pistorius schlägt eine Minimallösung vor, denn es war politisch einfach nicht mehr möglich. Ich persönlich hätte mir schon ein verpflichtendes Ja für Deutschland vorstellen können, wo sich jeder und jede 18-Jährige unter anderem zu sozialem, medizinischem, kulturellem oder eben militärischem Engagement verpflichtet. Das hätte der Bundeswehr geholfen und möglicherweise auch der Gesellschaft. Diese Grundsatzdebatte aber wollen große Teile vor allem von SPD und FDP vor der Bundestagswahl nicht mehr führen. Dabei sind die Rahmenbedingungen beunruhigend. 2029 sei Putin möglicherweise in der Lage, NATO-Staaten anzugreifen, sagt der Minister selbst. Man brauche eine einsatzfähige Bundeswehr, deshalb habe die Regierung auch 100 Milliarden Sondervermögen für neues Gerät ausgegeben. Das ist richtig. Aber es fehlen Zehntausende Männer und Frauen, das zu bedienen, und die fallen nicht vom Himmel. Die Lösung mit dem Fragebogen ist eine große Wette darauf, dass das mit Russland schon irgendwie gut gehen wird. Man hoffe, einen Teil der neuen Freiwilligen ab nächstem Jahr zum Bleiben in der Truppe überreden zu können, sagt der Minister. Zeitenwende? Hier gibt es nichts zu sehen. Gehen Sie bitte weiter.
Die Meinung von Stefan Stuchlik. Frankreich wählt. Schon bald. Denn gleich nach der Europawahl hat Präsident Macron die Nationalversammlung aufgelöst. Für die einen eine Kurzschlussreaktion wegen des schlechten Abschneidens seiner Partei, für die anderen ein nüchternes Kalkül, um ein weiteres Erstarken der Rechtspopulisten zu verhindern. Fest steht, dass jetzt ganz schnell Bündnisse geschmiedet werden. Denn bei der Wahl zur Nationalversammlung in 2,5 Wochen gilt, um ins Parlament einzuziehen, muss man einen Wahlkreis gewinnen. Und so einigt sich jedes Lager schon vorher auf einen aussichtsreichen Kandidaten. Allerdings, die Konservativen scheint es dabei gerade zu zerreißen. Friederike Hofmann.
So viel Rummel ist selten bei einem Treffen der Parteispitzen der konservativen Republikaner. Doch bei diesem großen Knall heute schaut das ganze Land hin. Die Parteispitze schließt Éric Ciotti, ihren eigenen Chef, aus. Éric Ciotti hat geheime Verhandlungen angestellt, ohne sich mit unserer politischen Familie oder unseren Mitgliedern abzustimmen. Sein Handeln widerspricht den Statuten und der Linie der Republikaner. Seit gestern geht es heftig zur Sache. Der Parteichef hatte ein Wahlbündnis für die Parlamentswahlen angekündigt mit der Rechtsaußenpartei Rassemblement National. Wir müssen jetzt handeln. Das Land ist in Gefahr. Wir müssen an Frankreich denken. Ciottis Schritt beispiellos. Das Bündnis mit der Rechtsaußenpartei, für traditionelle Parteien wie die Republikaner bisher ein Tabu. Noch während seiner Ankündigung wird Ciotti von einer grünen Politikerin beschimpft. Schande auf sie. Sie verdienen nicht den Namen Republikaner, der auf ihrer Tür steht. Ciotti bleibt stur. Wie er in sozialen Medien bekannt gab, will er seinen Ausschluss nicht akzeptieren, kündigt an, juristisch dagegen vorzugehen. Ich bin weiterhin Präsident der Republikaner. Wir haben jetzt die Aufgabe, Kandidaten aufzustellen. Die Kommission, die sich heute getroffen hat, hat keine rechtliche Grundlage zu handeln. Seit Sonntag bleibt politisch in Frankreich kein Stein mehr auf dem anderen. Seit der Rassemblement National die Europawahl haushoch gewann und Präsident Macron nach dem schlechten Abschneiden des Regierungslagers Neuwahlen ankündigte. Er gibt sich selbstbewusst. Präsident Macron heute beim Start seiner Wahlkampagne in Paris. Sein Amt selbst steht gar nicht zur Wahl. Für Macron geht es darum, dass sein Lager im zukünftigen Parlament genug Abgeordnete zusammenbekommt, um Mehrheiten für seine Projekte organisieren zu können. Verzweifelt wirbt er um Partner in der politischen Mitte. Die, die sich nicht vom extremistischen Fieber hinreißen lassen, die sich inhaltlich um einige klare Achsen unserer derzeitigen Mehrheit versammeln. Doch das wird nicht einfach. Die Grünen und die Sozialisten sind vor der Wahl schon mal vom Markt. Innerhalb von 24 Stunden haben sich die vorher noch völlig zerstrittenen linken Parteien auf ein Wahlbündnis geeinigt. Sie wollen in jedem Wahlkreis nur noch mit einem gemeinsamen Kandidaten antreten, um ihre Aussichten auf einen Einzug in die Stichwahlen zu steigern.
Friederike Hofmann in Paris. Friederike, hat sich Macron mit der Auflösung der Nationalversammlung verkalkuliert? Denn wie wir gerade gesehen haben, bilden sich ja lauter Bündnisse gegen ihn.
Heute bei der Pressekonferenz gab er sich wirklich siegessicher. Aber man fragt sich hier im Land schon, ist das ein genialer Coup oder einfach politischer Selbstmord? Macron ist ja damals angetreten, um diese Lagerbildung rechts-links aufzulösen mit seinem Mittebündnis. Und das schlägt einfach total zurück. Was wir jetzt sehen, ist, dass sein Mittebündnis wie in so einem Sandwich eingequetscht ist. Und die Frage, die sich jetzt bei den Parlamentswahlen zeigen wird, ist, wie viel Platz in der Mitte eigentlich noch bleibt, wenn das rechte Lager und das linke Lager relativ stark sein könnten. Mhm.
Der Präsident ist ja bis 2027 gewählt. Wie könnte Macron sein Amt ausüben, wenn es im Parlament eine Mehrheit gegen ihn geben sollte?
Also seit 2022 verfügt er schon über keine absolute Mehrheit mehr. Das heißt, für jedes Projekt, was er durchbringen will, muss er sich Partner suchen. Bei der Rentenreform waren das zum Beispiel die Republikaner. Das könnte auch weiterhin so bleiben. Das war kompliziert, das würde auch weiterhin kompliziert. Die Frage ist eben, was passieren würde, wenn jetzt eine andere Partei stärkste Partei wird. Weil dann wird das mit den Mehrheiten viel, viel schwieriger. Und im äußersten Fall könnte es auch dazu kommen, dass es einen Premierminister einer anderen Partei, eines anderen Lagers gibt. Und das könnte natürlich auch die Rechtsaußenpartei Rassemblement National sein. Und das ist das, was Präsident Macron eigentlich immer verhindern wollte, dass die Extremrechte hier in Frankreich an die Macht kommt.
Friederike Hofmann in Paris, vielen Dank für deine Einschätzung. Danke. So, und jetzt weiter mit Nachrichten vom Tage und mit einer geplanten Gesetzesänderung, die Innenministerin Faeser und Justizminister Buschmann heute vorgestellt haben. Und mehr dazu jetzt von dir, Thorsten.
Die Bundesregierung will schärfer gegen sogenannte Scheinvaterschaften vorgehen. Dabei erkennt ein Mann mit deutschem Pass gegen Bezahlung eine Vaterschaft an, um dem Kind und weiteren Familienmitgliedern die deutsche Staatsbürgerschaft und Sozialleistungen zu verschaffen. Das Kabinett beschloss nun einen Gesetzentwurf, der vorsieht, dass solche Angaben strenger geprüft werden sollen, auch mit Unterstützung der Ausländerbehörden. 3 Jahre nach dem Mord am niederländischen Reporter Peter de Vries sind die 3 Hauptverdächtigen zu Gefängnisstrafen von 26 bis 28 Jahren verurteilt worden. De Vries war in Amsterdam auf offener Straße erschossen worden. Er hatte über Drogenkriminalität recherchiert und war Vertrauter eines Kronzeugen. Auch dessen Bruder und sein Anwalt wurden ermordet. Die Staatsanwaltschaft hatte lebenslänglich gefordert. Die EU droht China mit hohen Strafzöllen auf Elektroautos. Chinesische Hersteller würden nach Angaben der EU-Kommission von erheblichen Zuschüssen des Staates profitieren und damit den Wettbewerb verzerren. Noch gäbe es allerdings Spielraum für Verhandlungen mit China. Mehr dazu von Anja Kohl aus der Frankfurter Börse.
Die EU-Strafzölle sollen verhindern, dass günstige chinesische E-Autos den europäischen Markt überfluten und europäische Hersteller dadurch in Bedrängnis kommen. Die Zölle treffen die chinesischen Hersteller in unterschiedlicher Höhe, unter anderem die 3 Marktführer, BYD, Geely und den Hersteller SAIC, der in China mit VW kooperiert. Auf europäische Hersteller, die in China produzieren, könnten die Zölle wie ein Bumerang zurückschlagen. Denn von den 660.000 E-Autos, die vergangenes Jahr in China gefertigt und von der EU importiert wurden, stammen 250.000, fast 40%, aus der China-Produktion europäischer Hersteller wie BMW, Mercedes oder Renault. Die EU hat Chinas Autobauern eine Schonfrist bis zum 4. Juli eingeräumt, um den Subventionsstreit zu entschärfen. Doch die chinesische Regierung hat umgehend Gegenmaßnahmen angedroht. Neue Zölle auf europäische Agrarprodukte, Flugzeuge und Luxusautos.
Die Tagesschau hat heute ein neues Angebot gestartet. Nachrichten in einfacher Sprache. Die Idee dahinter, Menschen erreichen, die sich mit komplexen Texten schwer tun. Wissenschaftler gehen davon aus, dass in Deutschland etwa 17 Millionen Erwachsene Probleme damit haben. Für die einen ist zum Beispiel Deutsch eine Fremdsprache, andere haben eine Hör- oder Leseschwäche.
Vorbereitungen für die Premiere. Von heute an gibt es die Tagesschau in einfacher Sprache. Und das klingt erstmal ungewohnt.
In Deutschland heißt das Militär Bundeswehr. Bei der Bundeswehr arbeiten Soldaten.
Die Themen sind die gleichen wie in den regulären Tagesschau-Ausgaben, aber es sind weniger. Die Texte werden zudem langsamer vorgetragen, sind einfacher formuliert und enthalten viele Erklärungen.
Wir sagen erstmal, wo ist, spielt das Ganze, wo ist das verortet, wer ist das, kennt man den schon, müssen wir den noch erklären, gibt es Worte, die wir erklären müssen, die vielleicht nicht so geläufig sind. Und dann tasten wir uns quasi von dem Bekannten zum Neuen hin.
Das Angebot richtet sich an Menschen mit Lese-, Lern- oder Hörschwierigkeiten sowie Menschen mit geringen Deutschkenntnissen. Man wolle jeden in der Gesellschaft erreichen, sagt der Chefredakteur, besonders im Zeitalter von Fake News und Desinformation.
Gerade in dem Bereich ist es für uns wichtig, dass wir auftreten als Lieferant von wichtigen Informationen, guten Nachrichten, gut recherchierten Inhalten. Und eben um als Teil dieser Demokratie zu funktionieren, brauchen alle Menschen diese Versorgung mit Nachrichten. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir genau diese Zielgruppe jetzt auch ansprechen.
Die Tagesschau in einfacher Sprache läuft montags bis freitags um 19 Uhr auf Tagesschau 24. Außerdem ist sie online abrufbar auf tagesschau.de, in der ARD-Mediathek und auf YouTube.
Die französische Chansonsängerin Françoise Hardy ist im Alter von 80 Jahren gestorben. Sie erlag einer langen Krankheit. Bekannt wurde sie gleich nach dem Abitur mit dem Lied Tous les garçons et les filles, das ursprünglich als B-Seite erschienen war. In den 60er Jahren wurde Hardy zu einer Stilikone.
Bereit für den Sportsommer? Wir stecken ja eigentlich schon mittendrin. Gerade noch Leichtathletik aus Rom, ab Freitag die Fußball-Europameisterschaft, dann gefolgt von Olympia aus Paris und natürlich den Paralympics, ebenfalls aus der französischen Hauptstadt und mit mindestens einer Sportart, die man nicht verpassen sollte. Das ist Rollstuhlbasketball. Hat bislang bei keiner Paralympics-Ausgabe gefehlt und das aus gutem Grund. Rollstuhlbasketball ist nämlich extrem raffiniert, schnell und athletisch, also kurzum, überaus unterhaltsam anzuschauen. Das hat auch Kevin Poveska gemerkt, als er mittendrin in Niedersachsen mit einem Basketball-Crack unterwegs war, den wir in Zukunft womöglich auch mal bei den Paralympics sehen können.
Habt ihr das erste Spiel gleich?
Nee, wir spielen erst um 10.20 Uhr oder so. Okay.
Max Dorker sitzt, seitdem er 6 Jahre alt ist, im Rollstuhl. Der Grund, ein Infarkt im Rückenmark, passiert nach einem Sturz beim Rumtoben. Ein sehr seltener Fall. Heute ist er 14 und spielt Rollstuhlbasketball. Für dieses Hobby nimmt er so einiges auf sich. Er fährt mehrmals die Woche die 100 Kilometer von Bad Harzburg zu seinem Verein nach Hannover oder, so wie hier, zu einem Turnier nach Braunschweig. Und das ist es ihm wert.
Es gibt ja eine Zeit, wo ich nicht im Rollstuhl saß, da habe ich Fußball gespielt und ich wollte dann, als ich dann wieder fit war und nach der Reha, wollte ich halt wieder eine Sportart machen, weil ich natürlich auch mich auspowern will und Spaß haben will mit anderen.
Jetzt, 6 Jahre später, ist es für ihn Routine, über den Platz zu sausen. Rollstuhlbasketball ist ein schnelles Spiel. Kontakt zwischen den Stühlen gibt es viel auf dem Feld. Und auch wenn es dabei zu Unfällen kommt, wie hier bei Max, man hilft sich gegenseitig.
Dankeschön.
Die Teams im Rollstuhlbasketball eigentlich immer gemischt. Jung und alt, Frauen und Männer, alle spielen zusammen.
Naja, spielt ja eigentlich generell keine Rolle und im Basketball, wenn alle das gleich gut können. Und es geht ja auf die Stärke im Basketball an, nicht darauf, wer Frau, Mann, wie alt, wie jung ist. Es funktioniert bei allen gleich gut und das macht halt auch Spaß. Das ist auch ein Grund, wieso es so viel Spaß macht.
Auch ob die Person sonst im Rollstuhl sitzt oder nicht, ist nicht wichtig, um hier mitzuspielen. Stefan Tilgner ist nach einigen Jahren Vereinsbasketball ohne Rollstuhl umgestiegen, um die Knochen zu schonen.
Ihr macht das da nicht, sozusagen in so einem Rollstuhl zu sitzen?
Nein, überhaupt nicht. Also es ist tatsächlich, es ist ein Sportgerät, so wie bei anderen Leuten ein Rad oder einen Tennisschläger. Und so ist es beim Rollstuhlbasketball der Stuhl. Der gehört dazu, genauso wie der Ball. Kommt man ja auch nicht auf die Idee, wegzulassen. Und wenn wir alle im Stuhl sitzen, ist es halt entsprechend egalisiert und für alle die gleichen Bedingungen.
Gespielt wird hier fast genauso wie beim Basketball ohne Rollstuhl. Die Spieler stellen sich mit den Rollstühlen in den Weg, um taktisch ihre Mitspieler frei zu blocken. Das Tempo ist hoch.
Ja!
Und nach einem Foul gibt es ganz klassisch Freiwürfe, Basketball eben nur auf Rädern. Um die unterschiedlichen Grade der Beeinträchtigung auszugleichen, bekommt jedes Team ein Punktekontingent zur Verfügung. Die einzelnen Spieler erhalten je nach Grad der Beeinträchtigung Punkte zwischen 1 und 4,5. Alle 5 Spieler, die gleichzeitig von einem Team auf dem Feld stehen, dürfen zusammen nicht die Grenze von 14,5 Punkten überschreiten. Unter diesen Vorgaben spielen mehr als 2500 Sportbegeisterte in Deutschland mittlerweile Basketball auf Rädern.
1, 2, 3, 4, 5.
Max wird in der nächsten Saison mit Hannover in der 2. Bundesliga spielen. Das bedeutet für ihn noch mehr Training. Und wenn es mal kein offizielles ist, kämpft er auch gerne mit Spielern ohne Rollstuhl um die Körbe.
Man muss halt Regeln finden, man muss so ein bisschen Rücksicht nehmen aufeinander, ich auf die, damit ich die nicht umfahre oder so und nicht eigentlich keinen Körperkontakt am besten. Und die anderen müssen halt auch gucken, dass sie nicht zu unfair spielen und mich quasi also nur raushalten und so. Aber das also funktioniert auf jeden Fall, wenn man da richtige Regeln findet.
Für Max steht fest, er will weiter angreifen. Die erste Liga in Deutschland gilt übrigens als stärkste der Welt. Auch da will Max irgendwann mitspielen.
Victor!
Und auch für Deutschland ist er schon aktiv. Mit gerade einmal 14 Jahren steht er bereits im Kader der U19-Nationalmannschaft.
Und für eine andere Nationalmannschaft geht es schon übermorgen nicht um Körbe, sondern um Tore. Freitag, Anpfiff der Fußball-Europameisterschaft mit dem Eröffnungsspiel Deutschland gegen Schottland. Und wir wissen ja längst, dass nicht nur flächendeckende Beflaggung und Fanzonen mit Großbildleinwand zu solchen Ereignissen dazugehören, sondern auch Maskottchen. Die einen könnten sie knuddeln, die anderen würden sie am liebsten in der Umkleide einschließen. Die Maskottchen-Tradition ist übrigens auch eine, die aus dem Fußball-Mutterland stammt. Jenny Rieger.
Damit fing alles an.
1966, Fußball-Weltmeisterschaft in England.
Das, was manche als Glücksfall bezeichnen, andere als geschmacklichen Totalausfall. Der Maskottchenwahnsinn.
World Cup Willy. Im Sturmlauf setzte er zum Siegeszug um die Welt an.
World Cup Willy, das erste Maskottchen einer Fußball-Weltmeisterschaft überhaupt, verzückte Fußballfans von groß bis klein, von Kopf bis Fuß. Und legte somit den Grundstein für alle Maskottchen, die dann noch kommen sollten.
Maskottchen als solches sind natürlich eine wunderbare Geschichte. Denn sie emotionalisieren normalerweise. Und damit habe ich ja mal schon mal den quasi Betrachter oder die Zielgruppe, die Zielpersonen richtig eingefangen. Ja.
Vorausgesetzt natürlich, die Zielpersonen erkennen das aktuelle Maskottchen.
Wissen Sie, wer das ist?
Keine Ahnung.
Wie sieht's denn aus?
Bisschen blöd.
Das sieht für mich aus wie ein Schokoladeneis.
Süß?
Albern.
Ja, fast. Nicht Albern, sondern Albert mit Ä wie Bär. Das ist das Maskottchen der Europameisterschaft 2024. Ein bisschen Teddybär, ein bisschen knubbelig, wie gemacht für Kinderträume und elterliche Geldbörsen. Aber damit ist Albert in guter, schlechter Gesellschaft, denn Maskottchen polarisieren. Immer. Etwa wenn Mexiko zur WM 1986 einer schnauzbärtigen Chilischote einen Sombrero aufsetzt. Oder wenn bei der WM 2022 in Katar ein gespenstisches Wesen in landestypischer Kandura durch das Stadion schwebt, um, ganz genau, Landeskolorit zu versprühen.
Es muss was Ländertypisches sein. Wenn es nun mal primär für ein Land steht, dann ist es halt so, die Menschen, die dann letztendlich am stärksten konfrontiert werden, die müssen sich mit identifizieren können.
In Deutschland hat uns diese Identifizierungsstrategie bislang Tipp und Tapp beschert, zur WM 1974 und mit ihnen unvergessliche Momente. Bei der EM 88 war Hase Berni ein lächelnder Lichtblick in einer ansonsten eher ernsten Angelegenheit. Dann kam Goleo 2006, ein Sommermärchen und das ganz ohne Hose. Und nun also Albert, der Deutschland womit genau noch mal repräsentieren soll?
Ja, ich finde es jetzt nicht, dass der irgendwas repräsentiert, wo ich dann sage, da ist jetzt Deutschland gut dargestellt.
Und ich bringe den auch überhaupt nicht mit der Europameisterschaft in Verbindung.
Also muss ich ganz ehrlich sagen, was soll das mir vermitteln?
Na, dass Fußball Spaß macht, dass Bewegung gut tut und dass diese Heim-EM einfach grandios werden wird. Zu viel verlangt von Bär Albert mit Ä? Absolut undenkbar.
Na, schauen wir mal. Am letzten Tag der Leichtathletik-Europameisterschaft in Rom haben die deutschen Athleten tatsächlich das erste Gold geholt. Im Weitsprung sicherte die Top-Favoritin Malaika Mihambo soeben mit 7,22 Meter den Sieg für das deutsche Leichtathletik-Team. Keine üble Generalprobe vor den Olympischen Spielen in Paris. Und wir springen jetzt noch schnell rüber zu Sven Plöger und fragen, wie wird das Wetter?
Wärmer, Jesse. Das ist das, was ich, glaube ich, mitteilen kann. Und zwar der Höhepunkt der kommenden Wärme dann am Dienstag. Vielleicht sehen wir irgendwo in Deutschland die 30 Grad. Mag gar nicht jeder, aber im Moment sagen natürlich viele, ach, das könnte ja ein bisschen wärmer sein. Trotzdem, der Blick in den Himmel ist oft schön. Klaus Hase hat das Ganze mal eingefangen. Und hier sehen Sie den Blick von Ahrenshoop aus. Und das war das, was es ausmacht. Also mir ganz persönlich, um es an der Stelle zu verraten, macht dieses Gucken auf diese Schauer, wenn sie nicht unwetterartig sind, zwischendurch den Sonnenschein, auch mal richtig Freude. Dann hält man die etwas tieferen Temperaturen auch aus. Und wenn wir jetzt mal gucken auf den bisherigen Monat, 12 Tage sind ja schon rum, dann sieht man, der ist tatsächlich mal ein bisschen zu kalt gewesen gegenüber dem langjährigen Mittel der Jahre 1991 bis 2020. Das haben wir ja zuletzt selten erlebt. In Hamburg 14,3 Grad, 2,2 Grad kälter, Köln sogar 3 Grad kälter. Auch die anderen reduzierte Temperaturen, das frischeste aber im Westen und Nordwesten. Und jetzt gucken wir mal direkt nach München. Da gibt es nämlich ein bisschen Ausgleich von dem bisherigen Wert weg. Das sind die nächsten Tage und man sieht, dass die Temperatur bis zum Dienstag ansteigt, 28, 29 29 Grad sind möglich. Und vielleicht hält das dann sogar noch ein bisschen. Wollen wir dann angucken. Wir gucken jetzt aber erstmal auf den unmittelbaren Ablauf. Das ist unser Wettervorhersagefilm. Und was Sie sehen, im Norden sind anfangs noch ein paar vereinzelte Schauer unterwegs, werden weniger. Dann gibt es so eine Lücke, dann geht es von der Nordsee wieder los. Wenn man weiter nach Süden guckt, haben wir hier einen großen freien Bereich von Schauern. Fichtelgebirge, Erzgebirge, Bayerischer Wald und insbesondere Richtung Niederbayern vielleicht auch mal ein Gewitter. Und dann schiebt das Zwischenhoch wieder weg. Von Westen kommen dann wieder neue Wolken hinterher. Sind also alles Eintagsfliegen mit ein bisschen schöner. In der Eifel, in Hochtälern bis 2 Grad runter, örtlich leichter Bodenfrost. Achtung, sonst haben wir 5 bis 10 Grad. Morgen der Nachmittag präsentiert sich dann mit 17 bis 22, ganz im Norden nur 15, 16 Grad. Und die Aussichten, ich muss es einfach wieder sagen, da sehen Sie es auch direkt, das ist wechselhaft. Immer wieder Schauer, zwischendurch ein bisschen Sonne. Am wärmsten in der Osthälfte, da geht es rauf auf 24, 25 Grad.
Da sagen wir danke für die Auskunft, lieber Sven Plöger. Und das war's von uns für heute. Jetzt begrüßt Sandra Maischberger wieder hier im Ersten ihre Gäste.
Unter anderem die BSW-Vorsitzende Sarah Wagenknecht und die Publizistin Marina Weißband.
Und neue Tagesthemen haben wir dann morgen wieder für Sie. Na klar. Bis dahin. Tschüss.
Tschüss. Schönen Abend.